Vater, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du in unserer Mitte bist, dass du diesen Raum erfüllst und dass du dich hier wohlfühlst, dass du einfach deine Gegenwart hier mächtig wirken lässt. Danke, dass wir dich erleben dürfen im Lobpreis, dass du kein stummer Götze bist, irgendein Buddha oder sonst was, bei dem man sich alles nur einbilden muss, sondern dass wir dich wirklich lebhaft und wahr und wirklich erleben dürfen. Ich danke dir, dass wir dich kennen dürfen und dass du ein lebendiger Gott bist, der so viele Wunder tut. Und ich werde nicht müde, jedes Mal zu beten, dass du mich komplett gebrauchen sollst, dass du mich als deinen Lautsprecher verwenden sollst. Nichts soll von mir kommen. Nichts soll von mir vermischt werden, sondern alles soll frisch von dir kommen. Dafür danke ich dir, Herr, dass du meinen Mund jetzt füllst und jedes Herz vorbereitest. Amen. Wir gehen heute in 1. Korinther 10 und da ist eine Bibelstelle, die wir, glaube ich, auch gut kennen. Wir schauen uns sie aber heute mal wieder genauer an und schauen, was davor und danach steht und gehen dann auch noch mal ein bisschen ins Alte Testament, was Paulus uns hier überhaupt alles erzählt. Und zwar in 1. Korinther 10, Vers 13. Ihr werdet hier die neue Genfer Übersetzung sehen. Ich lese aus der Neues Leben Bibel. 1. Korinther 10, Vers 13. Vergesst nicht, dass die Prüfungen, die ihr erlebt, vor denen alle Menschen stehen. Doch Gott ist treu. Er wird die Prüfung nicht so stark werden lassen, dass ihr nicht mehr widerstehen könnt. Wenn ihr auf die Probe gestellt werdet, wird er sogleich für einen Ausweg sorgen, sodass ihr standhalten könnt. Ich glaube, diese Bibelstelle wurde schon ganz schön oft in vielen, vielen Predigten benutzt und verwendet. Und manchmal nimmt man diese Bibelstelle, um jemandem Mut zu machen und zu sagen, hey Gott, wenn er dich auf die Probe stellt, dann nur so viel, wie du aushältst und du machst gerade viel durch, aber Gott gibt dir nur so viel, wie du tragen kannst. Und das ist wahr und das ist richtig. Aber in dieser Bibelstelle steht eigentlich noch viel mehr, was wir gerne überlesen aus unserer, ich sag mal, Bequemlichkeit. Wichtig ist auch noch zu sagen, dass meiner Meinung nach Gott nicht die Prüfung schickt und nicht die Probe schickt, sondern er die Dinge zulässt, um zu schauen, wie wir reagieren. Denn ich glaube nicht, dass Gott ein Gott ist, der sagt, ach, gucken wir mal, wie sie es schafft oder wie er es macht. Ich glaube, dass er keine bösen Absichten hat, sondern dass das manchmal auch einfach Lernprozesse sind, wie ein Kämpfer, der gerade irgendwas gelernt hat und das dann in die Tat umsetzt und dann schaut der Lehrer einfach mal zu und schaut, wie er das umsetzt. So sind Proben, finde ich. Proben, in denen wir lernen können, fester im Glauben zu stehen, weiter vorwärts zu gehen und stark zu bleiben. Aber wichtig ist hier vor allem, in welchem Kontext Paulus das hier sagt. Deswegen schauen wir uns mal die Verse 1 bis 5 an. Liebe Brüder, vergesst nicht, was vor langer Zeit unsere Vorfahren in der Wüste erlebt haben. Gott ging ihnen in einer Wolke voran und führte sie sicher durchs Meer. Das habe ich mir markiert, sicher. Sie sind nicht einfach so da durchgegangen, sondern sicher. Alle, wirklich alle, wurden in der Wolke und im Meer auf Mose getauft, als sie ihm folgten. Habe ich so auch noch nie gelesen. Sie aßen alle die gleiche Nahrung, die Gott ihnen durch ein Wunder schenkte, und tranken aus dem ihnen von Gott geschenkten Felsen, der sie begleitete. Und dieser Fels war Christus. Ich glaube, ihr als Gemeinde seid schon so weit im Glauben, dass ihr diese Wahrheit schon kennt, dass dieser Felsen schon Jesus war. Und dann noch Vers 5. Und doch fand Gott nach all diesen Wundern an den meisten von ihnen keinen Gefallen, sodass sie in der Wüste umkamen. Ich glaube, in ganz schön vielen Predigten werden die Israeliten immer als schlechtes Beispiel erwähnt, weil sie viel falsch gemacht haben, obwohl sie viele Wunder erlebt haben. Und die Wunder, die sie erlebt haben, hat Paulus hier aufgezählt. Und zwar die Wunder, das erste Wunder, die Wolke, also Gott als Wolke, der ihnen den Weg zeigte. Die Wolken und die Feuersäule als Bild ist schon krass. Wir überlesen das so leicht, aber wie krass muss das gewesen sein, dieser Wegweiser sichtbar zu sehen. Wir lesen nachher auch noch, was diese Wolkensäule noch gemacht hat, aber ich finde, das ist schon ein krasses Wunder, was sie da erlebt haben. Und ich glaube, dass jeder einzelne Israelit, der da gelaufen ist, das irgendwie sehen konnte. Das zweite Wunder, das Paulus hier aufzählt, ist, Gott bereitete den Weg durchs Meer, und zwar trockenen Fußes. Und wenn man sich das auch mal vorstellt, auch das ist eine Bibelstelle, die man schon in- und auswendig kennt. Aber was das für Wassermassen waren, wie hoch diese Wasserwand war, was das für physikalische Kräfte waren, die da gewirkt haben, und wie Gott das gemacht hat, lesen wir auch gleich mal, dass es nämlich ein Wind war, der das Wasser zur Seite gepresst hat. Aber man sieht immer so Bilder für Kinder, wo so eine kleine Pfütze zweigetrennt ist und dann laufen sie da durch und können eigentlich so aufs Wasser oben drauf gucken. So gefühlt sind manchmal die Bilder. Aber wie heftig das sein muss. Es gibt mehrere Studien darüber, wo, an welcher Stelle das gewesen sein muss und welche Stelle das wirklich war, wo sie durchgelaufen sind. Und dieses Meer ist an der Stelle und an verschiedenen Stellen von ungefähr 1000 Meter bis 2900 Meter tief. Wenn man sich das mal überlegt, sei es nur das flachste Wasser, 1000 Meter, stellt euch mal einen Kilometer als Strecke vor, einen Kilometer. Und das jetzt als Höhe, steht vor einem Berg, der ein Kilometer groß ist. Und diese Wassermassen stehen neben den Israeliten und die laufen da durch. Zum einen brauchten sie Glauben, da durchzugehen, zu vertrauen, dass das so lange hält, bis sie durch sind. Ich frage mich auch, was sie vielleicht für Fische da gesehen haben. Da gibt es auch so einen Witz, wo ein Fisch zu seinem Arbeitgeber sagt, Chef, du glaubst mir nie, warum ich zu spät bin. Der wollte da durch und die Wassermassen wurden getrennt. Du glaubst mir nie, was passiert ist. Ist nicht meine Schuld, ich habe nicht verschlafen. Aber dieser Weg durch das Wasser war ein doppelter Schutz. Es war zum einen der Schutz, den Weg dadurch. Und gleichzeitig war es aber auch der Schutz vor den Feinden, die danach umgekommen sind. Wir schauen uns mal 2. Mose 14, gehen aber in die Hoffnung für alle, weil die neue Genfer kein altes Testament hat. 2. Mose 14, ab Vers 9. Die Soldaten des Pharaos mit ihren Streitwagen holten die Israeliten ein, während diese bei Phi-Hariot, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, am Meer gegenüber von Baal-Zephon lagerten. Diese Gewissheit, die Feinde sind hinter dir her, haben ihre Meinung geändert, wollen dich doch zurückhaben als Sklave. Und du bist geflüchtet und denkst dir, war das jetzt richtig? War das überhaupt von Gott? Sollten wir wirklich gehen? Und plötzlich kommen die Feinde hinterher. Und vor dir das Meer, hinter dir die Feinde. Ich stelle mir diese Situation krass vor. Nächster Vers. Als die Israeliten den Pharao und seine Truppen heranziehen sahen, packte sie das Entsetzen und sie schrien zum Herrn um Hilfe. Zugleich machten sie Mose bittere Vorwürfe. Gibt es etwa in Ägypten nicht genug Gräber für uns? Müssen wir ausgerechnet hier begraben werden? Hätten wir nicht auch in Ägypten begraben werden können? Warum führst du uns hierher? Wir sollen wohl hier in der Wüste sterben. Was hast du uns nur angetan? Warum hast du uns aus Ägypten herausgeholt? Ist immer der leichte Weg, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, der einen gerade gerettet hat und rausgeführt hat aus der Sklaverei, dann zu sagen, jetzt ist es deine Schuld, dass wir schon wieder in Schwierigkeiten sind. Nächster Vers. Haben wir dir nicht schon dort gesagt, du sollst uns in Ruhe lassen? Wir hätten bleiben und den Ägyptern dienen sollen. Lieber wären wir ihre Sklaven geblieben, als hier in der Wüste umzukommen. Wie viel Unglauben sie in diesem Moment hatten vor lauter Angst, weil sie gelähmt von ihren Ängsten waren und erfüllt von ihren Ängsten und Sorgen und dieser Aussichtslosigkeit. Nächster Vers. Doch Mose antwortete, habt keine Angst. Verliert nicht den Mut. Ihr werdet erleben, wie der Herr euch heute rettet. Die Ägypter werden euch nie wieder bedrohen. Da hatte Mose so richtig Gnade für sie, weil er wusste, okay, die haben Angst und er hat ihnen gesagt, hey, macht euch keinen Kopf, beruhigt euch, alles wird gut, habt keine Angst, Gott ist groß. Nächster Vers. Der Herr selbst wird für euch kämpfen, wartet ihr nur ruhig ab. Warten. Ha, warten, ganz toll. Nächste Verse. Der Herr aber sagte zu Mose, warum schreist du zu mir um Hilfe? Sag den Israeliten lieber, dass sie aufbrechen sollen. Schleunigst, beeilt euch. Heb deinen Stab hoch und streck ihn aus über das Meer. Es wird sich teilen und ihr könnt trockenen Fußes mitten hindurchziehen. Ich werde die Ägypter so starrsinnig machen, dass sie euch auch dort noch verfolgen. Ich will meine Macht und Herrlichkeit zeigen und den Pharao und sein Heer mit den Streitwagen und Reitern vernichten. Ich habe das so noch nie gesehen, dass da steht, Gott machte den Pharao wieder starrsinnig. Er hat es zugelassen, weil er wusste, okay, ich habe die Israeliten jetzt so weit hier rausgeführt, aber sie sollen mir komplett vertrauen. Komplett. Sie sollen sehen, dass nicht einfach einmal erledigt ist, sondern sie sollen mehrere Wunder sehen, sodass sie glauben sollen. Wir wissen, leider haben sie es nicht. Leider haben sie später viele Fehler gemacht, zu denen kommen wir auch gleich. Aber ich finde es gigantisch, dass er sagt, ich will meine Macht und Herrlichkeit zeigen. Und ich glaube, er hat es allein schon in einem physikalischen, gigantischen Wunder getan. Und auch hier gibt es Studien darüber, wo, an welcher Stelle das eben sein könnte. Und auf jeden Fall haben Forscher herausgefunden, dass am Golf von Aqaba, ich habe das jetzt nicht weiter verfolgt, aber ich fand es auf jeden Fall interessant, dass es dort eine Unterwasserstraße gibt, die von der Geschichte, von den Erzählungen aus dem Alten Testament genau da mit übereinstimmen, dass es genau da sein könnte. Und da gibt es eine Unterwasserstraße, die keine Felsen hat, keine Korallen, heute noch, wo sie quasi ebenerdig drüber laufen konnten. Und man muss sich ja überlegen, wie sind die gegangen? Die hatten wahrscheinlich irgendwelche Wegen, wo sie ihr Zeug transportiert haben, die sind gelaufen und wir lesen nirgendwo in der Bibel, dass es schwer war oder dass es anstrengend war, sondern sie konnten trockenen Fußes, was ich richtig gigantisch finde, dass es nicht nur da eine Schlammpfütze ist, in der sie sich durchwaten mussten, auch das wäre ja schon ein Wunder, sondern es war trockenen Fußes. Wie schnell soll denn so ein Meeresboden trocknen? Ich finde es überkrass, wie Gott das gemacht hat, dass er keine halben Sachen macht. Und sie mussten da nicht irgendwie über irgendwelche Korallen, an denen sie sich auch noch aufgeschlitzt haben, drüber latschen, sondern das war einfach ein ebener, schöner Weg, den sie gehen konnten. Und man liest ja dann auch, da kommen wir auch gleich noch zu, dass die Ägypter ihre Wegen, dass Gott erstmal eingegriffen hat und die Wegen auseinanderfallen lassen hat. Das heißt, davor mussten sie ja perfekt gerollt sein. Das sagt ja auch, dass der Boden perfekt war zum Laufen. Das ist eigentlich wirklich verrückt menschlich. Dann lesen wir mal weiter, ab Vers 18. Die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Ja, mein Sieg über den Pharao, seine Streitwagen und Reiter wird mir Ehre bringen. Warum tut Gott Wunder? Damit wir ihm alle Ehre geben können. Ihm gehört alle Ehre, wenn er Wunder tut. Weiter. Der Engel Gottes, der bisher den Israeliten vorangezogen war, stellte sich nun ans Ende des Zuges. Auch die Wolkensäule, die sonst vor ihnen herzog, stand jetzt hinter ihnen, damit, und zwar genau zwischen den Ägyptern und den Israeliten. Sie versperrten dem ägyptischen Heer wie eine dunkle Wand die Sicht. Für die Israeliten aber leuchtete sie die ganze Nacht. Also eine ganze Nacht war diese Wolke als Sicherheitsabstand, als Sichtschutz, als Verwirrung, als Schutz für die Ägypter, aber ein Licht für die Israeliten. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Ich habe gestaunt, als ich das gesehen habe. Nächsten Verse. Mose streckte seine Hand über das Wasser aus, so wie Gott es ihm befohlen hat. Da ließ der Herr einen starken Ostwind aufkommen, der das Meer die ganze Nacht hindurch zurücktrieb. Diese Wassermassen mussten natürlich weggepusht werden, um den Meeresboden zu trocknen. Dieser Ostwind hat den Meeresboden zum Trocknen gebracht. Das Wasser teilte sich und die Israeliten konnten trockenen Fußes mitten durchs Meer ziehen. Links und rechts von ihnen türmten sich die Wassermassen wie Mauern auf. Und ich liebe es, dass dieser Satz noch dabei steht. Also wenn man sich Wind vorstellt, der das Wasser teilt, denkt man vielleicht, dass das wirklich wie so eine Ebbe einfach weggeht. Aber hier sehen wir, dass es wirklich Mauern waren, die neben ihnen waren. Und das ist unvorstellbar krass, was sie da erlebt haben. Die nächsten Verse noch. Die Ägypter jagten den Israeliten nach. Mit allen Streitwagen, Pferden und Reitern stürmten sie ins Meer hinein. Kurz vor Tagesanbruch blickte der Herr aus der Wolkensäule und Feuersäule auf das ägyptische Heer hinab und brachte es in Verwirrung. Ich liebe es. Er ließ die Räder ihrer Streitwagen abspringen, sodass sie nur mühsam vorankamen. Die kamen mühsam voran. Die Israeliten konnten trockenen Fußes eben laufen. Der Herr steht auf der Seite der Israeliten, riefen die Ägypter. Er kämpft gegen uns, kehrt um und flieht. Sie haben erkannt, irgendwas passiert hier. Ich meine, die Ägypter hatten davor ja auch schon diese krassen Wunder erlebt, diese Plagen. Die haben schon gesehen, irgendwas stimmt da doch nicht. Wenn so krasse Dinge passieren, die keine normalen Wetterbedingungen waren und was da alles passiert ist in diesen Plagen. Die wussten genau, boah, irgendwas muss mit diesem Volk Israel doch sein. Und wieder haben sie gesehen, oh nein, wir sind verloren, wir sollten schnell umkehren. Wir sehen, da ist eine Macht, die wir nicht begreifen können. Eine Kraft, die wir nicht verstehen können. Und er ist auch noch gegen uns. Noch die nächsten beiden Verse. Da sprach der Herr zu Mose, streck deine Hand noch einmal über das Meer aus, damit das Wasser zurückkehrt und die Wagen und Reiter der Ägypter überflutet. Mose gehorchte. Bei Tagesanbruch streckte er seine Hand über das Meer aus. Da strömte das Wasser wieder zurück, den fliehenden Ägyptern entgegen. So trieb der Herr die Ägypter mitten ins Meer hinein. Den Teil kennen wir ja wieder, aber ich finde trotzdem, wenn man sich das nochmal bildhaft vorstellt, ist schon heftig, wie Gott da einfach eingegriffen hat und er gesagt hat, hey, ich mache diese Wunder, damit ihr seht, wie treu ich bin und wie gut ich bin und dass ihr mich loben und preisen könnt und mir vertrauen könnt. Und dann schauen wir uns noch 2. Mose 15, Vers 19 bis 21 an. So geht's nämlich weiter. Die Soldaten des Pharaos waren den Israeliten mit Pferden und Streitwagen ins Meer gefolgt. Da hatte der Herr das Wasser zurückfluten lassen und die Wogen hatten sie verschlungen. Die Israeliten aber waren trockenen Fußes mitten durchs Meer gezogen. Das war nochmal eine kleine Zusammenfassung. Die Prophetin Miriam, Aarons Schwester, nahm ihr Tamburin zur Hand. Auch die anderen Frauen schlugen ihr Tamburin und zusammen tanzten sie im Reigen. Miriam sang ihnen vor, singt dem Herrn, denn er ist mächtig und erhaben, Pferde und Reiter warf er ins Meer. Hier sehen wir die Antwort, die wir Gott geben sollten, wenn wir Wunder erleben. Wir sollten sofort in Lobpreis und in Dankbarkeit überschwenken. Wir sollten nicht, wie die Israeliten, wieder anfangen zu murren und zu meckern und zu vergessen, was Gott tat, sondern wir sollten, genauso wie Miriam es vorgelebt hat, einfach sofort in Dankbarkeit und in Lobpreis übergehen. Das ist unsere Antwort auf das, was Gott Großes in unserem Leben tut. Und ich habe einen gigantischen Spruch gelesen, der heißt, God didn't remove the sea, he parted it and made a way through it. Auf Deutsch heißt es, Gott hat das Meer nicht weggenommen, er hat es nicht bewegt, sondern er hat es geteilt und einen Weg dadurch gemacht. Das bedeutet, er nimmt unsere Probleme, die manchmal so groß sind wie ein Meer, nicht einfach weg, sondern er zeigt uns den Weg dadurch. Und zwar trockenen Fußes. Wenn wir ihm vertrauen und wenn wir gehorsam sind, wenn wir das machen, was er sagt. Er sagte zu Mose, heb deinen Stab und mach das. Und dann ist es passiert. Mose war gehorsam, hat es gemacht. Genauso auch als die Ägypter überflutet wurden, war es, weil Mose gehorsam war. Gott hat gesagt, hebe wieder deine Hand. Er hat es getan. Und weil er gehorsam war, sind diese Wunder passiert. Das dritte Wunder, das sie erlebt haben, war die Taufe in der Wolke und im Meer. Sie wurden vereinigt, sie wurden in eine Gemeinschaft gebracht dadurch, was sie da alles erlebt haben. Das vierte Wunder war, dass sie himmlische Nahrung bekommen haben. Sie haben gigantische Versorgung erlebt. Die schauen wir uns auch mal kurz an. 2. Mose 15, Vers 22 ist quasi genau der nächste Vers. Mose ließ die Israeliten vom Schilfmeer aufbrechen. Sie zogen los und kamen in die Wüste Schur. 3 Tage lang waren sie hier unterwegs, ohne Wasser zu finden. Wenn ihr an so einem heißen Tag wie heute mal ein paar Stunden nichts trinkt, klebt euer Mund. Und man ist, glaube ich, schon echt am Verzweifeln und man überlegt sich, wo kriege ich Wasser her? Gott sei Dank leben wir in einer zivilisierten Gesellschaft hier und können an jeder Tankstelle, selbst an einem Sonntag, Wasser kaufen. An jedem Supermarkt können zu Hause den Wasserhahn aufmachen. Aber diese Vorstellung, 3 Tage ohne Wasser zu sein, ist der Horror, finde ich. Natürlich lässt uns das leichter verstehen, warum sie dann so mürrisch waren. Ich werde schon hangry, wenn ich Hunger habe. Hangry ist die Mischung aus hungry und angry, also quasi die Mischung aus hungrig und sauer oder aggressiv. Und dann mischt man das Wort, weil man quasi sauer und grumpy und schlecht gelaunt wird, weil man Hunger hat. Aber wie muss es mit Wasser gewesen sein? Das ist heftig. Lesen wir mal weiter. Als sie endlich die Oase von Mara erreichten, war das Wasser dort so bitter, dass sie es nicht trinken konnten. Stellt euch das mal vor, ihr kommt dahin, freut euch, wow, endlich Wasser, und dann kann man es nicht trinken. Darum heißt dieser Ort Mara Bitterkeit. Weiter. Was sollen wir nun trinken, fragten die Leute Mose vorwurfsvoll. Wieder der Vorwurf, jetzt hast du uns hier schon rausgeführt und jetzt? Mose flehte den Herrn um Hilfe an. Auch hier, die erste Reaktion, die er macht, ist die richtige. Gott war für ihn keine Notlösung, sondern die erste Lösung. Zuerst ging er zu Gott. Okay, ich habe ein Problem, was mache ich? Ich gehe zu Gott. Wir können viel von Mose lernen in dem Fall. Und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz. Als Mose es ins Wasser warf, wurde das Wasser genießbar. In Mara gab der Herr seinem Volk Gesetze, nach denen sie leben sollten, und stellte sie auf die Probe. Was dieses Stück Holz war, keine Ahnung, müsste man sich vielleicht mal genauer reinfuchsen, ob das vielleicht irgendeine chemische Reaktion in dem Holz war und es wirklich dadurch. Oder es war einfach nur symbolisch, dass Gott aktiv dieses Wasser nicht mehr bitter gemacht hat. Er sagte zu ihnen, hört auf mich, den Herrn, euren Gott, und lebt so, wie es mir gefällt. Haltet euch an meine Gebote und Weisungen. Wenn ihr das tut, werdet ihr keine der Krankheiten bekommen, mit denen ich die Ägypter bestraft habe. Denn ich bin der Herr, der euch heilt. Dann brachen die Israeliten wieder auf und erreichten Elim, eine Oase mit 12 Quellen und 70 Palmen. Dort schlugen sie ihr Lager auf. Sie kommen von einem Wunder ins nächste. Sie haben die krassen Plagen in Ägypten gesehen und wussten, Gott ist überkrass. Sie wussten an diesem letzten Abend, an dem die erstgeborenen Söhne starben, das Blut an ihrer Tür hat sie verschont. Das Blut dieses Lammes hat ihre Erstgeborenen, die israelitischen Erstgeborenen, geschützt. Auch das war ein krasses Wunder. Dann gehen sie raus, werden geführt von einer Feuer- und einer Wolkensäule und krasse Bewahrung, wieder ein Wunder. Sie finden Wasser, Gott macht dieses Wasser nicht mehr bitter, wieder ein Wunder. Und jetzt sind sie da in einer Oase in der Wüste. Und zwar keine Fata Morgana, sondern eine Oase. Dort schlugen sie ihr Lager auf. Die Israeliten zogen von Elim weiter. Am 15. Tag des 2. Monats, nachdem sie Ägypten verlassen hatten, erreichten sie die Wüste Sin, die zwischen Elim und dem Berg Sinai liegt. Bald fingen die Israeliten wieder an, sich bei Mose und Aaron zu beschweren. Sie haben hier also schon wieder so viele Wunder erlebt und wieder fangen sie an zu murren. Die blöden Israeliten. Ja, aber wie sind wir manchmal? Sie stöhnten, ach, hätte der Herr uns doch in Ägypten sterben lassen. Die sagen wirklich, dass es ihnen lieber wäre, in ihrer Sklaverei zu bleiben, als jetzt hier, wo Gott sie ständig versorgt. Dort hatten wir wenigstens Fleisch zu essen und genug Brot, um satt zu werden. Ihr habt uns doch nur in diese Wüste gebracht, damit wir alle verhungern. Genau, das war Moses Plan. Hahaha, ich führe euch in die Wüste und dann sterbt ihr hier. Naja, manchmal ist man halt in seinem Murren komisch drauf. Da sprach der Herr zu Mose, ich lasse Brot vom Himmel für euch regnen. Die Israeliten sollen morgens losgehen und so viel einsammeln, wie sie für den Tag brauchen, mehr nicht. Denn ich will sie auf die Probe stellen und herausfinden, ob sie mir gehorchen. Das ist doch eine Challenge. Gott gibt Essen, Brot vom Himmel fallend, im Überfluss, aber sie sollen ihre Scheunen nicht füllen. Sie sollen keinen Vorrat sammeln. Sie sollen nur so viel holen, wie für heute nötig ist. Denn der Tag morgen bringt schon genug Sorgen, haben wir letzte Woche gehört. Wenn sie am 6. Tag die eingesammelte Nahrung zubereiten, werden sie entdecken, dass es doppelt so viel ist wie sonst. Darauf sagten Mose und Aaron zu den Israeliten, heute Abend werdet ihr erfahren, dass der Herr es war, der euch aus Ägypten herausgeführt hat. Und morgen früh werdet ihr seine Macht und Herrlichkeit sehen. Er hat eure Vorwürfe gehört, denn mit eurem Klagen lehnt ihr euch nicht gegen uns auf, sondern gegen ihn. Trotzdem wird er euch abends Fleisch zu essen geben und am Morgen Brot genug. Er hat gehört, wie ihr ihn anklagt. Euer Murren richtet sich ja nicht gegen uns, sondern gegen den Herrn. Mose beauftragte Aaron, ruft die ganze Gemeinschaft der Israeliten zusammen. Sie sollen vor den Herrn treten, denn er hat ihre Vorwürfe gehört. Aaron richtete dies den Israeliten aus. Als sie sich versammelt hatten und zur Wüste hinüberschauten, erschien von dort die Herrlichkeit des Herrn in einer Wolke. Der Herr sprach zu Mose, ich habe die Klagen der Israeliten gehört, darum sag ihnen, heute Abend werdet ihr Fleisch zu essen bekommen und morgen früh so viel Brot, wie ihr braucht. Daran werdet ihr erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Am selben Abend zogen Schwärme von Wachteln heran und ließen sich überall im Lager nieder und am nächsten Morgen lag Tau rings um das Lager. Als er verdunstet war, blieben auf dem Wüstenboden feine Körner zurück, die aussahen wie reif. Die Israeliten entdeckten sie und fragten sich, was ist das bloß? Nie zuvor hatten sie so etwas gesehen. Mose erklärte ihnen, dies ist das Brot, das euch der Herr zu essen gibt. Der Herr hat angeordnet, jeder von euch soll so viel sammeln, wie er für seine Familie braucht. Einen Krug von 2,5 Litern für jede Person, die in seinem Zelt lebt. Die Israeliten hielten sich daran und lasen die Körner auf. Einer mehr, der andere weniger. Auch interessant. Doch als sie es zu Hause maßen, hatte der nicht zu viel, der viel eingesammelt hatte, und wer nur wenig aufgelesen hatte, dem fehlte nichts. Wer quasi sich wenig genommen hat, weil er viel vertraut hat, dem hat's gereicht. Und wer aus Unglauben viel geschöpft hatte, hatte aber auch nichts übrig für den nächsten Tag. Jeder hatte genauso viel, wie er brauchte. Finde ich super interessant. Mose befahl, hebt nichts davon bis zum nächsten Morgen auf. Einige Israeliten aber hielten sich nicht daran und ließen etwas übrig. Und Überraschung, am nächsten Morgen war es voller Würmer und stank. Mose wurde zornig auf sie. Wenn wir uns in diese Situation mal hineinversetzen, dass sie einfach Versorgung in der Wüste bekommen und Gott sagt, aber nimm nur so viel für heute mit. Ich glaube, wir wären manchmal nicht anders. Wir würden auch nur zur Sicherheit noch ein bisschen mehr mitnehmen. Einfach nur, damit morgen auch alles gut ist. Aber Gott hat ganz klar gesagt, nimm nur so viel, wie du heute brauchst, weil du mir vertrauen sollst, weil ich dich versorge und weil morgen ein neuer Tag ist. So lasen die Israeliten jeden Morgen die Körner auf, jeder so viel, wie er zum Essen brauchte. Später, wenn es heiß wurde, schmolz der Rest am Boden und verschwand. Finde ich auch interessant. Als sie am sechsten Tag die eingesammelte Nahrung zubereiten wollten, war es doppelt so viel wie sonst, so wie Gott schon vorher gesagt hat. 5 Liter für jeden. Die führenden Männer Israels gingen zu Mose und berichteten ihm davon. Mose erklärte ihnen, der Herr hat angeordnet, morgen sollt ihr den Sabbat feiern, den Ruhetag, der ganz dem Herrn geweiht ist. Backt heute aus den Körnern Brot oder kocht sie ganz wie ihr wollt. Was übrig bleibt, hebt für morgen auf. Das taten die Israeliten und diesmal war die Speise nicht verdorben wie sonst und enthielten auch keine Würmer, weil sie ja Gott angeordnet hatte. Mose befahl, esst heute was von gestern übrig ist, denn heute halten wir den Ruhetag, der dem Herrn geweiht ist. In der Wüste werdet ihr nichts finden. 6 Tage lang könnt ihr die Körner sammeln, aber am 7., dem Sabbat, wird nichts da sein. Trotzdem versuchten einige Israeliten am 7. Tag Körner zu sammeln, doch sie fanden nichts. Da sagte der Herr zu Mose, wie lange weigert ihr euch noch, meine Gebote und Weisungen zu befolgen? Ich habe euch den 7. Tag als Ruhetag gegeben, darum versorge ich euch am 6. Tag mit der doppelten Menge Nahrung. Geht also am Sabbat nicht los, um Körner zu sammeln, bleibt in euren Zelten. Daraufhin hielt das Volk den 7. Tag als Ruhetag ein. Na endlich. Die Israeliten nannten die Körner Manna. Sie waren weiß wie Koriandersamen und schmeckten gebacken wie Honigkuchen. Es war nicht irgendeine trockene, eklige Masse. Das klingt doch lecker, oder? Mose sagte zu den Israeliten, der Herr hat befohlen, einen Krug voll Manna für eure Nachkommen aufzubewahren. Sie sollen sehen, womit der Herr euch in der Wüste ernährt hat, nachdem er euch aus Ägypten befreit hatte. Dann wies er Aaron an, füll 2,5 Liter Manna in einen Krug und bewahre es im Heiligtum des Herrn auf, damit es für die kommenden Generationen erhalten bleibt. Aaron gehorcht und stellte den Krug mit dem Manna ins Heiligtum vor die Bundeslade. Die Israeliten lebten 40 Jahre lang von Manna, bis sie an der Grenze Kanaans besiedeltes Land erreichten. Ich finde es auf jeden Fall gigantisch, wie Gott sie versorgt und wie oft erwähnt wird, wie er das haben möchte. Und dass er wirklich ganz bewusst gesagt hat, nehmt nur so viel wie heute, damit ihr mir morgen wieder neu vertrauen müsst. Und genau so ist auch der Vers, den wir letzte Woche gehört haben, gemeint, sorge dich nicht um den morgigen Tag. Sorge dich nicht. Sondern der Tag heute hat schon genug Sorgen. Und wenn du mir vertraust, wirst du sehen, wenn du zuerst nach meinem Reich trachtest, wirst du sehen, dass alles andere dir gegeben wird. Und auch hier hat Gott ihnen gesagt, vertraut mir heute, weil ich treu bin, werde ich euch auch morgen versorgen, aber ihr müsst nichts sammeln. Ihr müsst es nicht aus eigener Kraft tun. Und ich finde es auch gigantisch, dass er diese Wunder, die er da getan hat, den Nachkommen als Beweis liefern konnte. Ich glaube, es ist total unterschiedlich, ob jemand dabei war, diese Wunder erlebt hat oder 40 Jahre später die Nachkommen nur von den Geschichten der Eltern leben und darauf vertrauen und darauf glauben, dass das, was ihre Eltern erlebt haben, auch wirklich so war. Aber Gott hat einfach dafür gesorgt, dass sie das sehen konnten und dass das wirklich passiert ist. Ich finde es gigantisch. Und ich glaube auch, dass es heute im Neuen Bund genauso ist, dass es davon abhängig ist, ob wir einen eigenen Glauben leben oder ob wir abhängig von den Geschichten unserer Eltern oder wer auch immer uns zum Glauben gebracht hat, nur darauf unseren Glauben bauen oder ob wir einen eigenen Glauben entwickeln. Sonst werden wir immer lauwarme Christen sein, wenn unsere Eltern oder wer auch immer unsere geistlichen Eltern sind, uns diesen Glauben immer nur vorleben. Wir hatten die Wolkensäule und die Feuersäule. Wir hatten das Wunder, dass Gott ihnen den Weg durchs Meer geebnet hat oder bereitet hat. Sie wurden getauft in der Wolke und im Meer. Sie haben himmlische Nahrung bekommen. Und sie haben aus dem Felsen geistliches Wasser inmitten der Wüste bekommen. Und das 6. Wunder, das Paulus hier aufzählt, ist, dass der Felsen ihnen folgte. Das könnt ihr dann in den Büchern danach noch nachlesen. Und dennoch haben sie gesündigt und ganz schön viel X gebaut. Wenn wir wieder zurück in den 1. Korinther gehen, Und dementsprechend auch wieder in die Neue Genfer Übersetzung lesen wir in 1. Korinther 10, wo wir gerade waren, ab Vers 6. Diese Ereignisse sind für uns ein warnendes Beispiel, damit wir nicht wie sie nach unrechten Dingen streben oder Götzen anbeten, wie einige von ihnen es taten. In der Schrift heißt es dazu, sie setzten sich, um zu essen und zu trinken und feierten ein rauschendes Fest. Auch auf Unzucht dürfen wir uns nicht einlassen, wie einige von ihnen es taten und dadurch an einem einzigen Tag den Tod von 23.000 Menschen verursachten. Auch dürfen wir Christus nicht herausfordern, Vers 9, wie manche von ihnen es taten und dann an Schlangenbissen starben. Und Vers 10, und murrt nicht wie einige von ihnen, denn daraufhin schickt Gott seinen Engel des Todes, um sie zu vernichten. Wir haben hier gerade 6 krasse Wunder aufgezählt bekommen, die die Israeliten erlebt haben, die Paulus hier aufzählt. Und jetzt haben wir 6 krasse Sünden aufgezählt bekommen. Ich finde es auch interessant, dass die Anzahl die gleiche ist, die Paulus hier aufzählt. Und zwar hat er gesagt, nach all den Wundern haben sie trotzdem nach unrechten Dingen gestrebt. Die Hoffnung für alle sagt hier, ein Verlangen oder sich von dem Verlangen beherrschen lassen, Böses zu tun. Ich glaube, wir können uns hier vorstellen, um was es da für Dinge ging. Aber das war auf jeden Fall eine der krassen Sünden. Das zweite ist, dass sie Götzen angebetet haben. Und wir lesen ein paar Verse weiter in Vers 21 in diesem Kapitel und Vers 22. Ihr könnt nicht aus dem Kelch des Herrn und zugleich aus dem Kelch der Dämonen trinken. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn und zugleich am Tisch der Dämonen essen. Oder wollen wir den Herrn etwa zur Eifersucht reizen, wie einst Israel? Meinen wir etwa, wir seien stärker als er? Wir können nicht zwischen zwei Stühlen stehen. Es ist so oft in der Bibel die Rede von Götzen und Götzen anzubeten. Und ich glaube, Götzen hat so viele Formen. Das sind für manche wirklich richtige Götter. Für viele Menschen sind Hobbys oder zum Beispiel Fußballer sind Götter für einen oder Stars sind Götter für einen. Götzen können aber auch ganz anders aussehen. Geld kann dein Götze sein. Dein Aussehen kann dein Götze sein. Dein Hund kann durchaus auch dein Götze sein, wenn du ihn falsch vergötterst und Gott dir weniger wichtig ist. Es gibt so viele Dinge, die Götzen sein können in unserem Leben und Gott warnt immer wieder vor diesen Götzen, weil er sagt, wenn du dem einen dienst, kannst du nicht dem anderen dienen. Und sobald wir Götzen haben in unserem Leben, können wir Gott nicht mit vollem und mit reinem Herzen dienen. Die Israeliten hatten auf jeden Fall Götzen. Wir kennen auch das Kalb und alle anderen Geschichten. Es sind auf jeden Fall viele Götzen. Die dritte Sünde, die Paulus aufzählt, sind die rauschende Feste. Sie setzten sich, um zu essen, zu trinken und feierten ein rauschendes Fest. Sie feierten kein Fest, wie Miriam es tat, indem sie Gott lobten und preisten. Sie setzten sich, um sich zu betrinken und andere Dinge zu tun. Diese rauschende Feste bedeuten ja im Umkehrschluss, dass sie durch zu viel Alkohol und vielleicht auch andere Substanzen irgendwann keine Kontrolle mehr über sich hatten und das zu Zügellosigkeit führte. Zu feiern und gute Laune zu haben und mit den Leuten, die man gern hat, Feste zu feiern, ist nicht schlecht. Aber in welcher Form man das tut, ist entscheidend. Und sie saßen zusammen und haben mit Sicherheit weit über die Stränge geschlagen und haben weit zu viel zu sich genommen, was auch immer. Und wenn man zu viel trinkt, führt es dazu, dass irgendwann der Verstand nachlässt und wir Dinge tun und sagen, die wir nicht so meinen, die wir bereuen und vielleicht sogar uns gar nicht mehr dran erinnern können. Wie sollen wir denn, wenn wir uns an unsere Sünden nicht erinnern, dafür Buße tun? Und ich glaube, wenn wir uns zu stark betrinken, kann das wirklich zu viel Sünde führen. Und auch im Jugendalter, gerade da, führt es wahrscheinlich vermehrt dazu, dass Menschen mit dem anderen Geschlecht zu weit gehen. Weil der Alkohol die Grenzen verschwimmen lässt. Alkohol ist so gefährlich und man muss vorsichtig damit sein. Auf jeden Fall haben die Israeliten hier rauschende Feste gefeiert. Springen wir noch mal ganz kurz in 2. Mose, also wieder in die Hoffnung für alle, lesen aber nur einen Vers. Und zwar 2. Mose 32, Vers 6. Am nächsten Morgen standen alle früh auf und brachten Brand- und Dankopfer dar. Danach ließen sie sich nieder, um zu essen und zu trinken. Sie feierten ein rauschendes, ausschweifendes Fest. Was in richtiger Absicht anfing, ist völlig ausgeschweift. Zurück in den Korinther, aber ich zähle noch die anderen Sünden auf. Dann kam Unzucht. Und ich finde es überkrass, dass hier Paulus davon erzählt, was da passiert ist. Ich habe es auch nachgelesen, es steht wirklich im Alten Testament. Die Unzucht führte dazu, dass 23.000 Menschen starben. Das ist eine krasse Menge. Und die fünfte Sünde war, Auch dürfen wir Christus nicht herausfordern, wie manche es taten, das ist der Vers 9, und dann an Schlangenbissen starben. Und die letzte Sünde, die wir wahrscheinlich am meisten kennen, ist ihr Murren, dass sie sich gegen Gott aufgelehnt haben, dass sie ihm Vorwürfe gemacht haben. Dann lesen wir mal noch die nächsten beiden Verse in 1. Korinther, und zwar 11 und 12. Das sind jetzt genau die Verse vor dem Vers, den wir ganz am Anfang gelesen haben. All diese Ereignisse, die ihnen widerfuhren, dienen uns als Beispiel. Sie wurden für uns, die wir am Ende der Zeiten leben, als Warnungen aufgeschrieben. Vers 12, wer sich für standhaft hält, soll aufpassen, dass er nicht auf die gleiche Weise sündige. Hier haben wir jetzt also die Überleitung zwischen, hey, es gibt Prüfungen und krasse Dinge in unserem Leben, aber Gott ist treu und er gibt uns nur so viel, wie wir aushalten können. Und das Negativbeispiel, wie es die Israeliten gemacht haben. Die haben so krasse Sachen erlebt, aber trotzdem so viele Fehler gemacht. Und ich glaube, Paulus zählt das hier jetzt nicht auf, damit wir in Zwang und in Müssen verfallen, sondern dass wir aufpassen, dass wir nach unseren Wundern, die wir erleben, dankbar sind und uns nicht versündigen. Und er betont hier wirklich mehrfach, wer sich für standhaft hält, wer denkt, nee, bei mir ist alles in Ordnung, gerade der soll auch aufpassen. Dann springen wir mal noch in das Kapitel davor, was er davor schreibt, und zwar in 1. Korinther 9, und schauen uns die Verse 26 und 27 an, wie Paulus es gemacht hat. Er sagt, so halte ich mir stets das Ziel vor Augen und laufe mit jedem Schritt darauf zu. Ich kämpfe wie ein Boxer, aber nicht wie einer, der ins Leere schlägt. Mit der eisernen Disziplin eines Athletens bezwinge ich meinen Körper, damit er mir gehorcht. Sonst müsste ich befürchten, dass ich zwar anderen gepredigt habe, mich danach aber womöglich selbst disqualifiziere. Es ist so krass, wie er das schreibt. Ich liebe dieses Bild eines Boxers, der sich vorbereitet und der mit eiserner Disziplin darauf hintrainiert und mit aller Kraft dafür sorgt, dass sein Körper ihm gehorcht. Warum sagt Paulus das? Warum ist Paulus so hart? Warum ist er so hart zu sich selber? Er kennt seine sündige Vergangenheit. Er weiß genau, wie sein Leben davor war. Und er weiß, dass er völlig abhängig von Gottes Gnade ist und dass er diese Vergebung, die er bekommen hat, stets in seinem Fokus hat. Deswegen wollte er diese Vergebung niemals gleichgültig und leichtfertig dahin nehmen, sondern er wollte stets das Richtige tun aus Dankbarkeit seiner Errettung, aus Dankbarkeit, was Gott für ihn getan hat und aus Dankbarkeit, dass Jesus ihn von diesem Pferd gekickt hat und ihn bekehrt hat, ihm die Augen geöffnet hat und er jetzt die Wahrheit erkennen konnte. Er war so hart zu sich, weil er genau wusste, was er alles verbrochen hatte. Ich glaube, jeder von uns hat viele Fehler gemacht und wir machen ständig Fehler. Und manchmal ist es wichtig, dass wir uns dieser Fehler bewusst sind, aber nicht, dass wir in Verdammnis verfallen, sondern dass wir erkennen, wie krass gut Gott ist. Dass wir niemals in Gleichgültigkeit verfallen, indem wir sagen, naja, wir sind ja total gerecht, wir machen ja eigentlich alles richtig und mit Sünde habe ich eigentlich gar kein Problem. Weil das zu Stolz führt und das ganz schön gefährlich ist, dass wir dann nicht werden wie die Pharisäer. Er hatte seine Errettung im Fokus und er hatte die Dankbarkeit im Fokus und er war sich der Gnade stets bewusst. Und er schreibt dann wieder in Kapitel 10, ab Vers 31, was immer ihr esst oder trinkt oder tut, das tut zur Ehre Gottes. Vers 32, gebt den Juden oder den Nichtjuden oder der Gemeinde Gottes keinen Anlass, sich über euch zu ärgern. Ich selbst halte es auch so. Ich versuche in allem, was ich tue, allen zu gefallen. Ist ein gefährlicher Satz. Wir müssen das mit Vorsicht lesen, was er damit meint. Ich tue nicht einfach, was mir gefällt oder was für mich am besten ist, sondern ich tue, was für sie am besten ist, damit sie gerettet werden. Dafür sollen wir das Richtige tun. Dafür sollen wir ein Zeugnis sein, indem wir die richtigen Dinge tun. Wenn wir in der Arbeit vor der Entscheidung stehen, zu der Wahrheit zu stehen und unsere Fehler einzugestehen und dem Chef zu beichten, ich habe X gebaut, und jemand anderes sieht das, wie wir reagieren, ob wir sagen, ich kehre es unter den Teppich, ist doch egal, hat keiner gemerkt, oder ob ich zur Wahrheit stehe und sage, Chef, ich habe Mist gebaut. Dafür tue ich das Richtige, damit die anderen sehen, was das Richtige ist und dass wir aus Liebe die Gebote halten wollen. Wir müssen bei Paulus manchmal ein bisschen vorsichtig sein, weil er sehr hart klingt, weil er hart zu sich selber war. Er hat auch über den Stachel geschrieben, Wir kennen die Bibelstelle. Und er war sehr hart zu sich. Und es passiert vielen Menschen, die viel Mist in ihrem Leben gebaut haben, dass sie zu hart zu sich selber sind. Eine gesunde Härte ist total wichtig, dass wir nicht gleichgültig damit umgehen. Aber in einer Leichtigkeit das Richtige tun, in einer dankbaren Haltung das Richtige tun. Und damit wir Licht sind. Wir wollen Gutes tun, weil die Gebote gut sind. Und weil das, was die Gebote aussagen, so gut ist, dass es Gott gefällt, wenn wir das tun. Wir tun das Gute, um Gott zu gefallen. Wir tun Gutes, weil wir dazu bestimmt sind, falls ihr euch an die Predigt davor, Let There Be Light, erinnert. Da habe ich diese Bibelstelle entdeckt, wo geschrieben steht, dass wir dazu berufen sind, heilig zu sein. Wir sind dazu berufen, das Richtige zu tun. Wir sollten das Richtige tun. Und wir lesen auch hier, dass wir fähig sind und dass Gott uns nur so viel gibt, wie wir auch aushalten können, weil er treu ist und weil es möglich ist, mit eiserner Disziplin der Sünde zu widerstehen. Wir sollten niemals sagen, naja, ich schaff's halt nicht. Gerade bei Süchten ist das ganz extrem. Irgendwann immer wieder aufzugeben und zu sagen, naja, ich schaff's halt nicht. Paulus hat mit eiserner Disziplin, mit aller Macht versucht, sein Fleisch zu bezwingen. Aber wir wollen Gutes tun, weil wir Gott lieben. Und wir wollen Gutes tun, weil es nur durch Jesus möglich ist. Mit Gutes tun meine ich natürlich immer die Gebote halten und uns für das Richtige einsetzen. Und das alles ist nur möglich durch Gott. Wenn wir jetzt also aus dieser Perspektive nochmal den Vers 13 in Kapitel 10 lesen, dann wissen wir, dass die Prüfungen, die wir erleben, alle die gleichen sind. Das ist so wichtig zu wissen, dass das etwas ist, durch das alle durch müssen. Egal welche Sorgen und welche Probleme ihr habt, ihr seid nicht alleine. Ganz oft ist es schon in meinem Leben so gewesen, dass ich dachte, nur ich habe damit zu kämpfen und habe es ewig in mich reingefressen, habe ich irgendwann mal mit anderen darüber gesprochen und gemerkt, boah, die mussten durch den gleichen Mist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir als Gemeinde in Einheit stehen und füreinander da sind und füreinander beten und uns Ratschläge geben, nicht belehrend und nicht oberlehrermäßig, sondern in Liebe. Weil wir hier lesen, wir sind nicht alleine, jeder muss da durch. Aber Gott ist treu und er wird die Prüfungen nicht zu stark werden lassen. Und zwar so, damit wir widerstehen können. Es ist möglich, der Sünde zu widerstehen. Es ist möglich, stark zu bleiben. Es ist möglich. Und er wird auch gleichzeitig für einen Ausweg sorgen. Wie er bei den Israeliten den Ausweg durch das Meer gegeben hat, wird er uns auch immer einen Ausweg geben. Und dann zwei weiter, ab Vers 16, noch die letzten Verse. Wenn wir am Tisch des Herrn den Kelch segnen, haben wir dann nicht gemeinsam Anteil am Segen des Blutes von Christus? Und wenn wir das Brot brechen, haben wir dann nicht gemeinsam Anteil am Segen des Leibes von Christus? Wir alle essen von einem Leib Brot und zeigen damit, dass wir alle zusammen ein Leib sind. Denkt doch an das Volk Israel. Alle, die vom Opfer essen, haben dadurch Gemeinschaft mit Gott. Gott hat mir was gezeigt. Ich finde es so krass. Er sagt hier, im Alten Bund hatten alle, die am Opfer dabei saßen, die vom Opfer gegessen haben, die hatten Gemeinschaft mit Gott. Jetzt im Neuen Bund sind es alle, die im Abendmahl essen, die Gemeinschaft mit Gott haben. Und interessant ist doch dieser Personenkreis. Ich werde nicht müde, das immer wieder zu erwähnen, wie cool ich das finde, dass wir als Nicht-Israeliten, als Nicht-Juden eingepropft sein können durch das Blut Jesu, durch diesen neuen Bund. Und nur dieser Personenkreis konnte Gemeinschaft mit Gott haben. Und wir, weil wir auserwählte Kinder sind, weil wir ihm das Ja-Wort gegeben haben, deswegen können wir Anteil und Gemeinschaft mit ihm haben. Ich finde es so gigantisch, dieses Bild, warum ein Abendmahl und was das eigentlich wieder bedeutet und was das Symbol aus dem Alten Bund dafür war. Weil wir Ja gesagt haben. Und ich finde es auch cool, dieses Wortspiel im Deutschen, weil wir von einem Leib Brot, Leib mit AI essen, haben wir Anteil am Segen des Leib Christi mit E. Und dieser Leib lesen wir auch in Kapitel 6, Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde? Es ist so gigantisch, dass dieser Tempel einfach in uns ist. Dieses Allerheiligste in uns ist und wir jederzeit Zugang dazu haben. Zugang und Gemeinschaft mit Gott haben können. Und dann lesen wir noch zu guter Letzt 1. Korinther 1. Die Verse 4 bis 9. Ich kann gar nicht aufhören, Gott für die Gnade zu danken, die euch durch Jesus Christus gegeben ist. Durch ihn seid ihr in allem Reich beschenkt, in aller Lehre und in aller Erkenntnis. Die Botschaft von Christus ist zur Kraft in eurem Leben geworden, sodass ihr mit allen geistlichen Gaben gesegnet seid, während ihr sehnsüchtig auf die Rückkehr von Jesus Christus, eurem Herrn, wartet. Ich finde die grammatikalischen Zeiten hier toll. Durch ihn seid ihr reich beschenkt. Er gab uns Gnade durch Christus. Das ist Vergangenheit, ein Zustand. Er gab sie uns und jetzt seid ihr. Ihr seid es immer noch. Ihr seid durch ihn reich beschenkt. Und die Botschaft von Christus ist zur Kraft in unserem Leben geworden. Vers 8. Er wird euch Kraft geben bis zum Ende. So werdet ihr an dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt, ohne Schuld sein. Gott ist treu, auch hier wieder, Gott ist treu. Er hat euch berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Christus, unserem Herrn. Er hat euch berufen. Wir sind mit allen geistlichen Gaben gesegnet. Und er wird uns die Kraft geben. Er wird, das ist die Zukunftsform, er wird euch die Kraft geben. Aber er ist treu. Das ist ein Zustand. Er ist treu. Er wird nicht treu sein und er war nicht treu. Naja, er war treu und er wird treu sein. Aber nicht nur dann, sondern er ist dauerhaft treu. Und wenn wir ihm vertrauen und nach seinem Reich trachten, auf ihn schauen und ihm vertrauen, und zwar heute, und wissen, dass er alle Zukunftstage auch versorgt, können wir völlig entspannt sein und uns einfach auf ihn verlassen, weil er treu ist. Und mit all diesem Wissen können wir viel leichter die Verse von letzter Woche anwenden, dass wir zuerst nach seinem Reich trachten, weil uns alles andere zuteil wird. Und weil er die Lilien versorgt, weil er die Vögel versorgt, weil er wirklich alles liebt und versorgt. Und wie viel mal mehr versorgt er uns. Danke, Herr, dass du so ein guter Gott bist und dass du so viel Liebe für uns hast. Und ich danke dir, dass im Neuen Testament so oft irgendwelche Bibelstellen aus dem Alten Testament erzählt werden, so viele Geschichten aus dem Alten Testament referenziert werden. Du hast so viele 100.000 Referenzen in deinem Wort. Kein Mensch dieser Welt könnte alleine so ein Buch schreiben. Keiner wäre so kreativ und so gebildet, dass er so ein krasses Buch alleine schreiben könnte. Und du hast, um das Ganze noch mehr zu beweisen, das Buch durch so viele Menschen geschrieben, in so vielen Sprachen, auf so vielen Kontinenten. Und die haben sich gegenseitig tausendfach erwähnt und referenziert, sodass dieses ganze Geflecht an Beweisen uns täglich zeigt, dass das die Wahrheit ist, was du hier geschrieben hast. Dass dein Wort die Wahrheit ist. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Ich danke dir, dass wir deine Wahrheit kennen dürfen, dass wir sie lieben dürfen, dass wir sie lesen dürfen, dass wir in so tollen Übersetzungen studieren dürfen, in denen wir alles verstehen und dass es auch in der Sprache ist, die wir verstehen. Danke für Leben im Überfluss hier in Deutschland. Leben im Überfluss in allem, was wir haben. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Und ich danke dir, dass du so ein guter Gott bist und dass du es so reich belohnst, wenn wir aus Liebe zu dir unser Bestes geben, alle Gebote zu halten und Gutes zu tun. Und dass wir wirklich fähig sind, dass es möglich ist, zu widerstehen und stark zu sein durch Jesus, und zwar nur durch Jesus. Danke, dass du uns zu so viel befähigst und dass dein Werk am Kreuz so viel mehr ist als unsere Errettung. Dass du so viel mehr damit gebracht hast und so viel mehr vollbracht hast, dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Danke für frisches Manna jeden Tag. Dass wir in deinem Wort jeden Tag frisches Manna haben und egal wie oft wir manche Verse lesen, sie uns jeden Tag Neues geben. Neue Kraft und neue Weisheiten, neue Offenbarung, dafür danke ich dir. Danke für diesen Tag, der von dir gemacht ist. Und ich danke dir für deine Gemeinschaft und deine Offenbarung. Amen.